Wir betrachten heute in der Predigt einen heiligen Moment. Ein heiliger Moment, das ist ein Moment, wo auf der sichtbaren Ebene, so auf das, was man so wahrnehmen kann, eigentlich wenig bis gar nichts passiert. Das ist völlig banal. Aber auf einer tieferen Ebene, also auf der geistlichen Ebene, passiert ein Wunder. Nämlich das Wunder, dass die menschliche Seele Gott erkennt. Und das hat für diesen Menschen, der diesen heiligen Moment erlebt, einen enormen inneren Effekt. Es fühlt sich an, als ob er nach einer jahrelangen Suche nach Hause kommt. Da breitet sich in seinem Herzen ein innerer Frieden, eine Freude aus, die nichts mit Umständen zu tun hat, sondern die tief aus dem Herzen kommt. In diesem Moment erscheint für diese Person die Probleme, die sie normalerweise so hat, als völlig belanglos, was uns so in der Welt so beschäftigt, weil sie eben Gott schaut. Später kann es sein, dass dann die Probleme wiederkommen, und doch ist die Person verändert durch diesen Moment, weil sie einmal diese Gegenwart Gottes so intensiv geschmeckt hat, dass sie immer im Hinterkopf hat, ja, es gibt da mehr, es gibt da jemand, der ist größer als alle Schwierigkeiten und Probleme, die ich so in meinem Leben habe. So einen heiligen Moment wollen wir uns heute anschauen. Und zwar ist der uns berichtet im Buch Genesis, 28. Kapitel, die Verse 10 bis 19. Das lese ich euch vor. Genesis, Kapitel 28, die Verse 10 bis 19. Da lesen wir, Jakob zog aus Beersheba weg und ging nach Haran. Er kam an einen bestimmten Ort und übernachtete dort, denn die Sonne war untergegangen. Er nahm einen von den Steinen dieses Ortes, legte ihn unter seinen Kopf und schlief dort ein. Da hatte er einen Traum. Siehe, eine Treppe stand auf der Erde, ihre Spitze reichte bis zum Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand vor ihm und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich nach Westen und Osten, nach Norden und Süden ausbreiten, und durch dich und deine Nachkommen werden alle Sippen der Erde Segen erlangen. Siehe, ich bin mit dir, ich behüte dich, wohin du auch gehst. Und ich verlasse dich nicht, bis ich vollbringe, was ich dir versprochen habe. Jakob erwachte aus seinem Schlaf und sagte, wirklich, der Herr ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht. Er fürchtete sich und sagte, wie ehrfurchtgebietend ist doch dieser Ort. Er ist nichts anderes als das Haus Gottes und das Tor des Himmels. Jakob stand früh am Morgen auf, nahm den Stein, den er unter seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als ein Steinmal auf und goss Öl darauf. Dann gab er dem Ort den Namen Bet-El, das heißt zu Deutsch Haus Gottes. Jakob befindet sich auf der Flucht, er flieht vor seinem Bruder Esau. Der wollte ihn nämlich töten, und das nicht ganz ohne Grund. Jakob hatte ihn beim Erbe betrogen, also so ein klassisches Familiendrama. Jakob hat sich da genommen, was ihm eigentlich nach damaliger Kultur nicht zustand. Und das hat Esau, sein Bruder, derartig mit Hass erfüllt, dass er ihn nun töten will. Und Jakob ist auf der Flucht. Seine Familienverhältnisse sind also vollkommen zerrüttet. Und das ist auch so ein bisschen selbstverschuldet. Denn Jakob war jemand, der hat sich immer so durchs Leben durchgeschummelt. Der hat betrogen und er wurde auch selbst betrogen. Das ist irgendwie so ein zwielichtiger Geselle. So ein Schummler, der sich durchs Leben schummelt. Und das gilt auch für das Thema Glauben. Jakob kam aus religiösem Elternhaus. Klar, sein Opa war Abraham, der ja eine ganz enge Beziehung mit Gott hatte. Und aber wie das dann halt so ist mit lebendigem Glauben, das ist nicht immer automatisch, dass das in der Familie so weitergereicht wird. Isaak kann man schon rein interpretieren, ist schon ein bisschen weniger. So was die Beziehung zu Gott angeht, hat er nicht so ganz das innige Verhältnis. Und dann bei Jakob ist das quasi zunächst einmal völlig erkaltet. Das ist ein Traditionschrist, würde man heute sagen, nicht? Er hatte keine wirkliche Beziehung zu Gott. Nein, Jakob war kein Mose. Nicht zu vergleichen mit diesem großen Propheten des Alten Testamentes, der jeden Tag in das Zelt der Begegnung ging, so ein Ort, den er sich eingerichtet hatte. Und dann war er dort in der Gegenwart Gottes mehrere Stunden lang, hat gebetet, hat auf Gott gehört, hat dann in der Gegenwart Gottes, ist er verweilt. So jemand war Jakob nicht. Jakob war auch kein Paulus. Paulus, der Gott so massiv und heftig in seinem Herzen spürte, dass er einmal gesagt hat, es kommt mir vor, dass ich selber gar nicht mehr lebe und meine eigenen Entscheidungen treffe, sondern ich habe das Gefühl, dass Christus durch mich lebt. Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt durch mich. So jemand war Jakob nicht. Jakob war auch kein Johannes. Ihr kennt ihn, den Jünger, den Jesus lieb hat, so heißt er im Johannesevangelium. Und die bewegende Szene beim Abendmahl, wo sich die Jünger streiten, na, wer ist wohl der Verräter? Und Johannes interessiert diese Diskussion nicht, sondern er sitzt ganz nahe bei Jesus und legt sein Ohr auf das Herz des Erlösers und hört quasi den Herzschlag Gottes zu. Meilenweit entfernt ist da von Jakob, ein ganz anderer Typ. Jakob ist ein Lauwarmer. Jemand, der sich durchmogelt durchs Leben. Heute würde man sagen, ein Wischi-Waschi-Christ. Doch dieser lauwarme Wischi-Waschi-Christ, der hat eine Erkenntnis. Er erlebt einen heiligen Moment. Und zwar, indem er träumt. In diesem Traum kommt ihm eine Erkenntnis. Und zwar steht das in Vers 12, lese ich euch nochmal vor. Da hatte Jakob einen Traum. Siehe, eine Treppe stand auf der Erde, ihre Spitze reichte bis zum Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder. Bis dato ist Jakob immer davon ausgegangen, der Himmel, also der Bereich, in dem Gott lebt und wirkt, und die Erde, also der Bereich, in dem ich lebe und wirke, das sind zwei völlig getrennte und voneinander unterschiedliche Bereiche. Das hat nichts miteinander zu tun. Was Gott da im Himmel macht, das weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob es ihn überhaupt gibt. Aber auf jeden Fall, wenn ich meine Arbeit mache, wenn ich mich versuche, mit Esau irgendwie zu arrangieren oder versuche, ihn übers Ohr zu hauen, dann ist Gott weg. Da hat er nichts mit zu tun. Das sind zwei strikt getrennte Bereiche. Himmel, der Bereich Gottes, und Erde, mein Bereich, haben nichts miteinander zu tun. So hat es Jakob immer gedacht. Doch nun erkennt er in diesem Traum, dass es diese Trennung in Wirklichkeit nicht gibt. Es gibt keine zwei Bereiche, die fein säuberlich voneinander getrennt werden. In einem Bereich ist Gott und im anderen, da wirken wir Menschen. Sondern er sieht hier in seinem Traum, da ist eine Treppe und die reicht vom Himmel, von der Erde zum Himmel. Die beiden Bereiche sind also verbunden. Sie sind eins. Gott wohnt im Alltäglichen. Das ist sein Bereich. Genau da, wo ich lebe und arbeite. In meinem Büro oder in dem Auto, wo ich fahre, oder in meinem Garten, wo ich die Gartenarbeit mache. Da ist Gott voll da. Es gibt keine Trennung zwischen Himmel und Erde, sondern eine Treppe verbindet diese beiden Bereiche. Zweite Erkenntnis, die Jakob hat durch seinen Traum, ist, dass auf dieser Treppe die Engel auf und nieder gehen. Die laufen immer hoch und runter da. Was soll das bedeuten? Träume muss man ja symbolisch deuten. Die Engel, das sind Boten Gottes. Die geben also die Nachrichten und Informationen von Gott weiter und geben dann auch die oder bringen die Informationen dann zu Gott zurück. Also was es bedeutet ist, Gott spricht zu mir durch alles und jedem. Permanente Kommunikation. Es ist nicht, dass Gott vielleicht einmal in 10 Jahren dir irgendwas sagt, sondern Gott ist permanent dabei, dich anzusprechen durch das Leben. Das wollen wir mal durchdenken, diese beiden Erkenntnisse, die Jakob da hat. Was würde das für uns bedeuten, wenn wir auch so eine Erkenntnis hätten? Gott wohnt im Alltäglichen. In deinem ganz normalen Alltag ist Gott da. Die allermeisten Menschen leben so, dass sie den alltäglichen Moment als ein Mittel zum Zweck benutzen, als ein Durchgangsstadium eigentlich, um in den nächsten Moment hineinzukommen. Also, du gehst ins Badezimmer, damit du dir die Zähne putzen kannst und dann frühstücken kannst. Dann gehst du frühstücken, damit du genug Kraft hast für den kommenden Tag. Dann setzt du dich ins Auto, um an die Arbeit zu kommen. Dann arbeitest du, damit du Feierabend bekommst. Dann hast du Feierabend. Warum hast du Feierabend? Damit du wieder runterkommen kannst. Ja, es ist doch so. So leben wir. Und dann sind wir runtergekommen. Warum? Damit wir dann gut einschlafen können. Warum schlafen wir? Damit wir morgen wieder aufstehen können. Der gegenwärtige Moment wird als ein Durchgangsstadium gesehen, um in den nächsten Moment zu kommen. Es ist ein bisschen lustig, weil die Frage ist ja, wo willst du denn eigentlich hin? Wo ist das Ziel erreicht? Und in Wirklichkeit haben die allermeisten Menschen darauf keine Antwort. Die gehen von einem Moment in den nächsten, aber sie haben kein Ziel. Und dieser Lebensstil ändert sich, wenn ich erkenne, Gott wohnt im Alltäglichen. Dann ist der alltägliche Moment nicht mehr Mittel zum Zweck, sondern der alltägliche Moment ist der Zweck an sich, das Ziel. Warum? Weil im alltäglichen Moment ist Gott da. Und Gott ist Inbegriff all dessen, was wir uns wünschen und sehnen. Das Glück, nach dem du strebst, ist in Gott zu finden. Die Geborgenheit, die Liebe, die du haben willst, ist bei Gott. Und wenn ich jetzt erkenne, dass dieser Gott bei meinem Frühstück, wenn ich frühstücke, voll da ist, ja, dann frühstücke ich nicht, um Kraft für den Tag zu bekommen, sondern ich kann Gott bei meinem Frühstück erleben und erlebe dort, wonach ich mich sehne. Das würde dazu führen, dass ich in ganz alltäglichen Dingen Freude empfinde, wo man von außen guckt und sagt, das ist ja nichts Besonderes, das ist ja ein Frühstück, also ist ja noch nicht mal reichhaltig. Und trotzdem schwingt da eine innere Freude mit. Man wird dankbar für Kleinigkeiten, wo andere sagen würden, ja, ist ja nichts Großes. Ja, eigentlich sollte man das doch nutzen, um noch was Größeres zu bekommen. Aber wenn ich merke, Gott ist im Alltäglichen gegenwärtig, dann kann ich mich an kleinen Dingen erfreuen. Dann lebe ich viel bewusster. Also das hat es für Auswirkungen, wenn ich erkenne, dass Gott im Alltäglichen wohnt. Zweite Erkenntnis von Jakob, Gott spricht zu mir durch alles und jedem. Das dürfen wir jetzt nicht so zu verstehen, dass alles, was wir Menschen sagen, dass das jetzt automatisch das ist, was Gott von mir möchte. Das wäre ja auch totaler Quatsch. Ich meine, stellt euch vor, ihr geht durch die Fußgängerzone und es ist nächsten Sonntag Wahl. Ja, dann kommen die Ersten und sagen, wählt die Grünen. Gehst du 50 Meter weiter, dann kommen die Nächsten und sagen, wählt CDU. Das kannst du ja gar nicht machen. Und das ist natürlich auch in anderen Situationen so. Nicht das, was andere mir sagen, ist automatisch richtig. Es bedeutet auch nicht, dass ich mich von Rückschlägen sofort entmutigen lassen sollte und sagen, ja, sobald irgendetwas schwierig wird, ist es wohl nicht Gottes Wille. Das nicht. Sondern was es meint ist, ich bin bereit, mich durch das Leben verändern zu lassen. Ja, Gott spricht durch das Leben zu mir. Gott spricht durch mein Leben zu mir. Das heißt, er will mir dadurch etwas zeigen. Er will mich formen und verändern. Viele leben nicht so. Ne? Die haben Dickkopf und sie laufen immer wieder gegen die gleiche Wand. Das ist eine Ursache für viele Probleme und Leiden, die wir uns selber zufügen, weil wir uns nicht verändern lassen von Leben, weil wir nicht verstehen, dass Gott durch das Leben uns auch etwas zeigen möchte. Wie gesagt, nicht so einfach, er hat das gesagt, also muss ich es machen, sondern die ganze Situation sehen und sich fragen, was möchte Gott mir dadurch zeigen? Wie soll ich auch innerlich wachsen und vielleicht auch Dinge mal anders machen? Gott wohnt im Alltäglichen und Gott spricht zu mir durch alles und jedem. Jakob erkennt, es gibt keine Trennung zwischen Himmel und Erde, auch nicht für mich. Und das ist eigentlich die Pointe, der Kernaussage dieser Geschichte. Ich habe eben von Mose, Paulus und Johannes gesprochen, also großen Helden des Glaubens. Aber Kernaussage dieser Geschichte ist, dass das, was Jakob von Mose trennt, in Wirklichkeit nur ein hauchdünnes Pergament ist. Eine Grenze, die mehr eingebildet ist als real. Und jederzeit kann dieses Pergament zerreißen. Und dann steht dieser Durchmogler, dieser Wischiwaschi-Christ, steht plötzlich im Zelt der Begegnung und sieht Gott von Angesicht zu Angesicht, nicht anders, als Mose es getan hat. Dann spürt dieser Lauwarme plötzlich Gottes Gegenwart in seinem Herzen, nicht anders als Paulus. Und dann hört er den Herzschlag Gottes, nicht anders als Johannes es tat. Die Grenze zwischen unserem Alltag und Gott ist eingebildet. Das sind unsere Gedanken, das sind unsere Vorstellungen. Aber wenn diese Einbildung schwindet, dann stehen wir in Gottes Gegenwart. Darum lasst uns noch mal fragen, wo liegt eigentlich Bet-El? Wo liegt eigentlich Bet-El? Heißt ja hier in Vers 19, dann gab Jakob dem Namen, dem Ort den Namen Bet-El, Haus Gottes. Wo liegt dieses Haus Gottes? Wenn ihr in euren Bibeln hinten nachschlagt, dann werdet ihr sehen, Bet-El ist ein Ort ungefähr 18 Kilometer nördlich von Jerusalem. Dort ist der Ort gewesen. Und wenn ihr dann in der Studienbibel nachschlagt, nach Bet-El, werdet ihr weiterhin feststellen, dass es sich um ein Heiligtum handelt. Später ist da ein Heiligtum entstanden, wahrscheinlich auch aufgrund dieser Geschichte. Und das hat natürlich seine Berechtigung, das auch mal sich so anzugucken, aber das ist nicht die eigentliche geistliche Aussage. Wo liegt Bet-El? Die geistliche Antwort darauf lautet, Bet-El liegt zum Beispiel in deinem Auto. Wenn du morgens zur Arbeit fährst mit einem vielleicht unguten Gefühl, weil da Probleme auf dich warten oder weil die Atmosphäre im Büro schlecht ist und du hast so ein mulmiges Gefühl und fährst zur Arbeit, aber dann siehst du da am Horizont den Sonnenaufgang und in dir kommt so das Gefühl hoch, es gibt mehr als diese Probleme auf der Arbeit. Da ist jemand, der ist viel größer als das, was mich momentan beschäftigt. Und dieser jemand, Gott, berührt dein Herz und so schwinden deine schlechten, negativen Gefühle. Dann ist das Haus Gottes, Bet-El, in deinem Auto. Oder in deinem Wohnzimmer, wenn du frustriert vielleicht da sitzt und denkst, es geht nicht vorwärts und nicht rückwärts in meinem Leben. Das ist alles Mist, wie das läuft. Und du bist entmutigt, hast keine Kraft mehr. Aber auf einmal hast du vielleicht einen Bibelvers in deinem Kopf, wo es heißt, hab Mut, mach weiter. Gott ist auf deiner Seite. Und dann spürst du diesen Mut und diese innere Kraft. Und dann ist plötzlich in deinem Wohnzimmer das Haus Gottes. Oder im Büro. Wenn es da eine schwierige Situation gibt mit deiner Mitarbeiterin oder mit deinem Mitarbeiter, vielleicht Urlaubsplanung steht an und da gibt es Knatsch und man ist sich so in den Haaren. Plötzlich sitzt man sich mal zusammen und man redet miteinander. Und dann fallen diese Sachen weg und man erkennt plötzlich, Mensch, die hat ja auch ein Anliegen, da an dem Zeitpunkt Urlaub zu nehmen, genauso wie ich. Und wir kämpfen jetzt mal nicht gegeneinander, sondern wir versuchen gemeinsam dieses Problem zu lösen. Und dann entsteht plötzlich eine Verbindung, eine Liebe. Und wir verstehen, was Johannes meint, wenn er sagt, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Dann ist Gott uns plötzlich nahe. Wo wohnt Gott? Um jetzt nicht endlos alle möglichen Orte aufzuzählen, die in eurem Alltag vorkommen, vielleicht mal anders geantwortet. Gott wohnt im Hier. Gott wohnt im Hier. Ist ja sehr interessant, wenn du dir jetzt die Frage stellst, wo bin ich eigentlich? Dann kannst du darauf immer antworten, ich bin hier. Und das ist gefühlsmäßig richtig. Ich bin hier. Auch wenn du heute Nachmittag in deinem Wohnzimmer bist, bist du hier. Oder wenn du nach Kanada reist zum Urlaub, du bist hier. Und wenn wir uns bewusst machen, dass wir hier sind, dann sind wir an dem Ort, wo Gott wohnt. Und dann können wir Gott begegnen. Das Problem, warum wir ihm manchmal nicht begegnen und übersehen, ist, dass wir zu selten im Hier sind. dass wir gedanklich immer woanders sind. Wir sitzen zwar jetzt vielleicht hier in der Gemeinde, denken aber schon, keine Ahnung, an den Besuch von morgen oder das Problem, was wir übermorgen lösen müssen. Aber wenn wir uns davon einmal frei machen und sagen, ich bin hier und hier ist das Haus Gottes, hier ist Bethel, hier kann Gott mir begegnen. Wie können wir das praktisch umsetzen? Das ist ja immer so eine wichtige Frage, die wir uns stellen. Wie können wir die biblischen Geschichten, was wir so in der Predigt hören, auch für Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, wie können wir das umsetzen? Da müssen wir zunächst einmal vorsichtig sein hier, denn die Kernaussage dieser Geschichte lautet gerade, es gibt nichts zu tun. Das ist die Kernaussage. Jakob hat nichts getan, um in diese Gegenwart Gottes zu kommen, um diesen heiligen Moment zu erleben. Er hat nichts gemacht. Und deswegen sollten auch wir jetzt nicht in die Falle verfallen und zu sagen, oh, ich muss jetzt Gott unbedingt erleben, er hat das hier mit dem Auto erzählt, jetzt muss das im Auto passieren und so. Das ist genau falsch, ja, wenn wir uns so unter Druck setzen, weil dann ist es genau, dass wir wieder uns anstrengen und dann kann Gottes Gnade nicht wirken. Also ganz sachte mit der Frage, was wir denn praktisch umsetzen können. Aber ich möchte die Aufmerksamkeit nochmal auf Vers 16 lenken, da ist nämlich ein schöner Vers und den könnten wir in die Woche mitnehmen. Da heißt es, oder da sagt Jakob, wirklich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Gott ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Vielleicht können wir diesen Vers mitnehmen und wenn wir dann so Situationen erleben, wo vielleicht eine liebevolle Begegnung stattgefunden hat, mit einem Menschen und wir merken, wie da Gottes Liebe fließt, dann können wir sagen, Gott ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Oder wenn wir einen Moment der Freude erleben, wir gehen vielleicht spazieren oder machen sonst irgendwas und auf einmal merken wir, ach schön, das Leben ist herrlich. Gott ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Oder wir haben eine Gebetserhörung, ein Problem, was uns lange beschäftigt hat und über das wir lange gebetet haben, das löst sich plötzlich auf. Gott wirkt in meinem Leben. Gott ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Diesen Vers kann man auch als Anregung benutzen. Das ist auch nicht verkehrt, ihn ein bisschen umzuformulieren. Zum Beispiel, wenn wir in einer Situation sind, wo wir uns ärgern oder wo wir frustriert sind oder wo das irgendwie so tot und irgendwie langweilig ist alles, dass wir dann sagen, Gott ist an diesem Ort und ich weiß es nicht. Das ist auch ein sehr interessanter Satz. Gott ist an diesem Ort und ich weiß es nicht. Aber ich kann es ja erfahren. Es muss ja nicht so bleiben, dass ich es nicht weiß. Gott ist an diesem Ort und ich weiß es nicht. Gott begegnen, das ist keine religiöse Leistung, sondern es geht darum, etwas zu erkennen. Es geht darum, zu erkennen, was ist. Erkennen, was ist. Ja, was ist denn? Was ist denn? Gott ist. Er ist da. Ist mir unbegreiflich nah. Amen.